Hallo Leute, Beyond Page Views ist wieder da, beziehungsweise wir haben es ins neue Jahr geschafft und ihr hoffentlich auch. Michael, was haben wir denn?
Ganz viel AI diesmal, Cloud Code.
Ja, genau, Claudius Codus, sage ich jetzt schon,
Genau.
mein Lieblingsname für Cloud Code. Ein bisschen PIVIC Pro, ein bisschen kleiner Aufreger und Fundstücke,
hört
die relativ voll sind.
Rein.
Genau, hört rein.
Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Willkommen alle miteinander. Neues Jahr, alte Stimmen. Hier ist wieder euer Beyond Page Views Lieblingspodcast, nein, Lieblings-Webanalyse-Podcast, wie der Michael immer so gern zu sagen pflegt. Und auch der Michael.
Lieblings-Analytics-Podcast.
Noch besser. Lieblings-Analytics-Podcast. Und auch der Michael hat es ins neue Jahr geschafft. Hallo Michael.
Ja, hervorragend, hab's geschafft.
Sehr schön.
Das ist auch schon sehr lange, das neue Jahr. Jetzt ist ja schon fast.
Ja, gut. Ja, uns ist fast der Monat ausgegangen. Aber wir wollten ja auch ein bisschen warten, damit eben auch die News aus dem Jahreswechsel, aus der Trägheit rauskommen. Und es ist tatsächlich auch einiges zusammengekommen. Insofern würde ich meinen, können wir gleich mal ein bisschen anfangen.
Ja.
So, die Spam-Kommentare übrigens, über die wir uns beim letzten Mal so lustig gemacht haben, die sind jetzt weg. Ich habe sie einfach mal gelöscht. Nicht, dass ich das nachher hier als SEO-Gold raus kristallisiert, dass man unter unseren Shownotes irgendwelche Spam-Kommentare hinterlässt.
Apropos, fällt mir da gerade ein, zwischendurch war bei onlinemetrics.com beim Paolo Cooks. Der hatte auch ganz viel Spam, aber als ganze Beiträge bei sich trennt,
ja,
Casinos.
Aber so richtig, Casinos und alles Mögliche. Mein Feedly ist auch geplatzt und ich habe gesagt, oh, guck mal. Ja. Also da ist ja auch schon ewig nichts mehr geschrieben worden. Ich glaube, der weiß gar nicht mehr, dass er die Seite hat.
Ja. Doch, die sind gelöscht, die Spam-Sachen sind weg.
Ja? Ja, okay.
Ja.
Gut. Weil ich hatte das bei mir im Feedreader tatsächlich auch noch drin, musste ein bisschen grinsen.
Ja, ich habe dann drauf geklickt und dann waren die weg mit 404.
Ja. Nee, draufgeklickt habe ich gar nicht erst. Nee, so weit bin ich nicht gegangen. Ja, aber da hatten wir auch einen echten Kommentar von Sebastian, dem Autoren von Keksli, über das Consent-Tool, das wir beim letzten Mal auch geredet haben. Und der hat dann gesagt, also es ging um was ich da gesagt habe, von wegen, ja, ich hätte ja, hab ja lieber so ein Consent-Event, wo dann alles irgendwie dann mit drin steht, wie bei User-Centrics. Und das macht Keksli auch, es war nur nicht dokumentiert, nicht, da ich das Tool nur von der Doku kannte und nicht selber ausprobiert habe, wusste ich es nicht. Er weiß also jetzt, dass er seine Doku nochmal aktualisieren muss, weil auch eine Doku ist Marketing. Also zumindest für mich war es jetzt
auf jeden Fall
meine einzige Infoquelle. Ne? Und das war auch schon das Housekeeping. Insofern können wir in den Check-in gehen.
Sehr gut. PIVIC Pro hat was Neues.
Ja, was heißt was Neues? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber dass PIVIC Pro die Core-Version einstellt, jetzt zum, ich glaube, zum Ende Februar oder was, jetzt Ende Januar? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, jetzt ist mal bald Schluss mit Core. Und die meisten Leute sind jetzt inzwischen auf den Zug aufgesprungen, die es behalten wollen und haben sich irgendwie eine passende Business-Version zugelegt. Mit 35 Euro im Monat ist das ja, wo es dann losgeht, ja auch bezahlbar. Dann musst du allerdings auch recht wenig Traffic haben. Und das Blöde ist halt, dass in diesem Prozess schon, die dann irgendwie gesagt werden, ja, aber wenn du das jetzt wirklich machst, dann verlierst du aber dein Consent Management und du musst dann jetzt auch Cookie Information nehmen, weil wir sind ja jetzt zusammen, ne? So, und du musst Cookie Information nutzen. Und davon abgesehen, dass das ein echter Showstopper bei so einem Upgrade-Prozess ist, stimmte das bis vor kurzem tatsächlich auch. Und ich bin also auch noch in einem von dieser Fälle mit einem meiner Kunden in die Situation gekommen, dass dann irgendwie das Consent-Ding nicht mehr erschien. Tags wurden noch ausgespielt, hatte ich gesehen, da wo Zustimmung da war, aber im Incognito-Browser habe ich das einfach gar nicht mehr zu sehen bekommen. In dem Moment, wo ich mir das angeguckt hatte. Dann haben wir alles irgendwie auf Cookie Information umgebaut, was wirklich ein blöder Prozess ist. Ich habe da mal so eine Hilfeseite mit reingepackt hier in den Check-in. Aber die gute Nachricht ist, dass so viele Leute darüber gestolpert sind und so viel Mist passiert ist, dass der alte Consent jetzt bis Jahresende weiterläuft. Das heißt also, wenn du jetzt auf den Knopf klickst und upgradest, dann kriegst du vielleicht auch diese Meldung. Weiß ich nicht, ob die noch kommt. Ich hatte ja meine Chance inzwischen genutzt. Aber du musst jetzt nicht dann sofort auf Cookie Information umstellen, sondern auch wenn du jetzt diesen neuen Businessplan dann hast, wird nicht plötzlich aufgehört, deine neuen Besucher nach Zustimmung zu fragen. Das alte Ding läuft noch. Cookie Information ist auch gar nicht so schlimm, aber es gibt echt so eine Haken und Ösen in dieser Integration, die auch super von Lukas Oldenburg, der ja auch viel früher angefangen hat, damit darüber zu stolpern und da auch viel skalierter als ich sich darüber ärgern musste, hat dann einen Beitrag geschrieben, einen Medium-Beitrag, der dann wieder bei thebounce.io zu finden ist. Ja, also ich habe den erst gelesen, dann umgestellt und jetzt fühle ich es noch besser. Und obwohl ich gewarnt war, gab es tatsächlich auch so ein paar Stolperfallen, über die ich da jetzt erstmal drüber musste. Das ist noch nicht alles gelöst. Es scheint jetzt zwei Accounts zu geben. Einen, der jetzt irgendwie automatisch mit dem Upgrade verbunden ist und den, den ich tatsächlich genutzt habe und der jetzt im Moment noch eine Trial ist. Also das muss auch noch alles aufgelöst werden in den nächsten 30 Tagen. Ich bin gespannt. Gut, das also zu euch, wenn ihr dieses PIVIC Pro Update machen wollt. Wenn ihr es jetzt noch macht, wird es viel einfacher erstmal für euch, aber ihr müsst trotzdem mittelfristig umstellen.
Ja, und dann hast du noch einen Service Invest mitgebracht von der Elbe.
Genau, also wer genau wie ich immer unter elbwalker.com eingestiegen ist, dem sei gesagt, dass also alles, was er jetzt so braucht, eigentlich unter walkeros.io wohnt. Und auch im Repo ist eine ganze Menge passiert und Dokumentation aktualisiert und lest euch das mal durch. Walker OS selber ist natürlich viel mehr als nur das Walker JS, also den Elbwalker, den wir verwenden, wo wir häufiger darüber geredet haben, um Daten auf einer Webseite zu sammeln, sondern eher ein Tag-Management-System, was einen etwas anderen Ansatz hat als jetzt zum Beispiel der Server-Side Google Tag Manager. Ne? Aber du hast eben auch unterschiedliche Quellen, aus denen du Daten entgegennehmen kannst. Du kannst transformieren, schon bevor die reinkommen in deine Maschine. So, dann kannst du die beim Rausgehen nochmal transformieren für einzelne Empfänger wie Meta oder sonst irgendwas. Das heißt also, vom Konzept her kannst du das Gleiche machen wie mit einem Server-Side Google Tag Manager, nur im Prinzip anders, noch etwas flexibler. Dafür aber nicht in der gleichen Oberfläche oder so. Ja.
In keiner Oberfläche. Also es sei denn, du nennst der Visual Studio Code.
Ja, das ist dann, ich würde sagen, gerade in der Oberfläche deiner Wahl. Ich weiß nicht, ob das ein guter Elevator-Pitch war für Walker OS. Vielleicht sollten wir den Alexander auch einfach nochmal einladen, dass er uns selber nochmal erzählt, warum er das jetzt überhaupt alles so umgebaut hat.
Ja, also wir können mal kurz nochmal dazu sagen, ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee, wenn du jemanden hast, der im Code fit ist und Tracking fit ist, ist das eine super Lösung. Also wenn du halt jemanden hast, der halt nicht programmieren kann oder sich nicht mit JavaScript-Types oder was immer auskennt, dann ist das schwieriger.
Von vorne bis hinten sehr Code da natürlich, ne? So, ja.
Ansonsten ja. mit Unit-Tests, E2E-Tests, super eigentlich Prinzip.
So. Das ist nicht für den das klingt jetzt dann so abwertend für den Standard-Marketer gedacht. Aber sag mal, für jemanden, der Coding nur als Vibe-Coding kennt, für den wird es schwierig sein, da ein vernünftiges Setup aufzubauen. Genug dazu. Wo es einfach ist und super einfach ist und immer einfacher wird, irgendwie ein Setup aufzubauen, klasse Brücke, ne? Ist das Google Tag Gateway, wo wir ja auch nochmal als Ding des Monats drüber zu sprechen haben, werden wir aber nicht diesen Monat machen. Vielleicht nächsten, spätestens übernächsten, würde ich meinen, je nachdem, wie das alles so auskommt. Aber trotzdem hier noch ein Check-in-Hinweis zum Thema Google Tag Gateway. Der geht jetzt auch über die Google Cloud-Plattform. Ich habe mir noch nicht angeguckt, wie, ich nehme an, da wird ein Load Balancer im Spiel sein oder sonst was. Also man braucht jetzt nicht mehr unbedingt...
Einer hunderte und drei Cloud-One-Instanzen parallel wegen des, damit es teuer ist.
Ja, also man braucht jetzt nicht mehr Cloudflare. Ne? Also vorher gab es ja zum Beispiel diese Cloudflare-Integration dafür. Ich verstehe immer noch nicht, warum man das machen sollte. Also wer sich wirklich Gedanken darum macht, irgendwie nicht so viel geblockt zu werden, obwohl er Zustimmung hat und langlebigere Cookies zu haben, dann jetzt zu sagen, ich mache das nur für einen einzelnen Dienst, nämlich für meinen Google-Dienst und für alles andere mache ich es nicht und es reicht mir, genau das zu machen, ob das dann die Infrastruktur ist, mit der ich das machen würde oder ob ich mal einfach einen Cookie-Härter mit 5 Zeilen PHP auf meinen Server lege oder so, keine Ahnung, aber es ist eben kein vollständiges Server-Side-Google-Tag-Management und es ist auch aus Sicht des Browsers nicht das gleiche wie ein vollständiges Server-Side-Google-Tag-Management, wenn man das mal zu Ende denkt und sagt, da kann ich auch mit einem Custom-Loader arbeiten. Ne? Stape hat das vorbereitet, du kannst es dir aber natürlich auch selber bauen. Und das sind alles so Sachen, die gehen mir beim Google Tech Gateway so ein bisschen ab. Aber es geht jetzt eben auch via Google Cloud Plattform und ich habe mich gefragt, warum war das nicht von Anfang an erstmal die erste Option, die die einem gegeben haben? Sondern haben erst gesagt, wir machen das an der Edge und Cloudflare und du brauchst dies und das. Also um ein Produkt auf den Markt zu bringen, Google Tech Gateway gibt es jetzt schon so lange, es hieß ja vorher mal anders. Es hatte immer unheimlich viele Hürden. Und jetzt gehst du hin und sagst, okay, jetzt unterstützen wir das auf der eigenen Plattform. Ist halt ein Launch, den ich nicht verstehe, sagen wir es mal so. Wenn ich den Leuten ein Produkt geben will, sollte ich denen auch von Anfang an sagen, wenn du es haben willst, dann haben wir alles, was du brauchst. Ja? Aktiviere dies, das und sonst noch was auf der Google Cloud Plattform. Lasse dieses Skript laufen und der Käse ist gegessen. So hätte ich mir das von Anfang an eigentlich vorgestellt. Und wenn du Cloudflare hast, by the way, kannst du es auch so und so machen. Das wäre ja eigentlich der richtige Weg gewesen, aber keine Ahnung.
Ich auch nicht. Aber vielleicht gab es das vorhin und wir wussten das noch nicht. Weil das ist ja eigentlich nur, also weil für diejenigen, die in der Google Cloud hosten, war ja der Cloudflare sozusagen der Umweg dafür.
Ja, also ich habe es jetzt halt im Changelog vom Tech Manager, glaube ich, habe es als Neuerung gefunden. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es vorher nicht ging. Ich, wie gesagt, ich sehe keinen Grund für mich, mich mit dem Google Tech Gateway auseinanderzusetzen. Außer, dass wir demnächst mal als Ding des Monats drüber reden wollen. Aber ja. Das ist genug dazu gesagt, glaube ich, hier an der Stelle.
Nee, das ist scheinbar nur, ich habe das Ding aufgerufen, ist, glaube ich, wirklich nur der Load Balancer, der es umleitet, mehr nicht.
Ja, vermutlich. Ne? So.
Ja. So viel dazu. Okay. Damit wäre der Check-in soweit durch?
Dann wäre der Check-in soweit durch, genau. Und jetzt sind wir in der AI-Corner.
Pickepackevollen AI-Corner.
Ja, ich habe mir im Ansatz überlegt, wie weit wir das überhaupt treiben wollen. Also wo hört es auf, über Themen zu reden, die mit Webanalyse gar nichts mehr zu tun oder mit Analytics oder mit Daten oder mit den Kernthemen, die wir hier so haben, nachher gar nichts mehr zu tun haben. Aber es ist schwierig. Ne? Also viele Sachen...
Ja, aber ich halte mich da schon sehr zurück. Das mache ich dann in dem mich vorhandenen Programmierpodcast. Da mache ich dann mehr zu AI-Corner, aber hier halte ich mich mit dem, weil das für die meisten sowieso nicht so interessant ist, wie man eine CI/CD aufbaut und mit GitHub Actions dann darum zaubert und die Code besser macht.
Nee.
Das ist halt hier nicht ganz so spannend.
So weit muss man da auch nicht reingehen. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, und ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, ich bin ja am Anfang meiner Reise. So. ob es mir deswegen vollkommen Wumpe ist, dass wir hier auch teilweise über sehr Basic-Themen dann auch reden, weil es mir was bringt. Die Frage ist aber, bringt euch das daraus noch überhaupt was oder wollt ihr diesen KI-Kram überhaupt nicht mehr? Also bevor wir jetzt anfangen, darüber zu reden, wollte ich einfach mal gefragt haben, hinten raus, ist das so überhaupt für euch hilfreich oder habt ihr andere Vorschläge, wie wir es strukturieren sollen? Wir können ja nicht aufhören, über AI zu reden, weil AI in unserem Leben angekommen ist. Also auch, wir können ja nicht sagen, dass das Datenthema hat mit AI erstmal nichts zu tun und wir tun so, als ging es nur darum, Daten per Webanalyse, per JavaScript-Tag irgendwie auf einer Webseite zu sammeln und irgendwo hinzusenden. Dann dürfen wir auch nicht Beyond Page Views heißen. Also irgendwie müssen wir schon das Thema auch hier reinnehmen dürfen. Ich habe aber noch nicht richtig rausgefunden, ob wir das richtige Format dafür haben oder nicht. Also da hätte ich unheimlich gerne...
Ja, wir haben heute
gerne,
die richtigen Themen drin, würde ich ja, sagen. Und heute die richtigen Themen da drin.
Ja. So, glauben wir beide. Und dazu fordere ich euch jetzt hier wirklich explizit auf, gebt uns mal Feedback. Und wenn es nur ein beim Jogging kurz irgendwie per Sprachkommentar da reingeballert ist, alles okay ist oder so. Aber irgendwie hätte ich es gerne mal gewusst. Gut, genug dazu. Dann fangen wir an. So, du,
ja.
Team Claude. Ich habe die Frage da aus dem Grund reingestellt. Alles, was ich bisher gemacht habe, habe ich
eigentlich... Verstehe ich jetzt doch erstmal.
Bitte?
Alles,
was ich bisher gemacht habe, habe ich hauptsächlich mit Gemini gemacht, muss ich gestehen. So.
Ja.
Und wo immer mich irgendwelche News zum Thema erreichen, egal auf welchem Kanal, geht es im Moment ja seit Wochen eigentlich nur noch um Cloud Code oder wie ich ihn gerne nenne, Claudius Codus. So. Mhm. Ich höre nichts anderes mehr. Und da wollte ich dich eigentlich fragen, wie ist das eigentlich bei dir? Ich hatte ja, wir reden ja schon häufiger jetzt über solche Themen. Mhm. Bei dir höre ich eigentlich auch immer nur Claude. Du bist also im Team Claude und benutzt andere Dinge gar nicht oder wie funktioniert das bei dir?
Also erstmal, Team Claude ist nicht ganz korrekt. Ich würde eher sagen, ich bin Team Claude Code, weil das ein Unterschied ist. Mir ist das LLM, was dahinter steckt, relativ egal. Ob da jetzt OpenAI hintersteckt oder was auch immer oder wie groß die Kontextfenster sind, wenn das Tool gut ist, ist das Tool gut und da sind einfach die Prinzipien, die Claude Code zum Programmieren drin hat, einfach perfekt. Das sind Menschen bei Anthropic, die selber mit dem Kram ihren eigenen Code programmieren und nicht die irgendeine Plattform bauen, mit dem man diesen Code baut, mit dem man das Ding verkauft, sondern wirklich, die bauen echten Code mit ihrem eigenen Tool und viele ihrer Feature-Wünsche und so kommen halt aus von den eigenen Entwicklern. Und das macht das Tool so spannend mit den Skills, mit den Hooks, die es jetzt neu gibt, dass man da wirklich Quality Gates aufbauen kann. Und darum bin ich natürlich Claude Code. Und ich habe am Anfang ja schon, ich habe als das anfing mit Coding und AI, habe ich ja den GitHub Copiloten gehabt, noch mit einem Nightly Build, mit einem Visual Studio Code in der Closed Beta und so. Und dann irgendwann aber, sobald dann Claude Code rauskam, darüber gewechselt. Und da gerade Konsole. Und das ist halt so praktisch, weil du es halt überall nutzen kannst. Du brauchst halt keinen Client. Du kannst Claude Code ja überall, wo du einen Terminal hast, kannst du auf Claude Code zugreifen. Und das ist halt in jedem System, ob das jetzt eine GitHub-Action ist, die dann irgendwas ausfällt mit EM oder sonstiges. Und dann bin ich halt tatsächlich mit dem, was ich mit Code mache, komplett bei Claude Code, nutze da gar keine anderen Tools für. Und ansonsten mit den anderen Fragen springe ich in den System hin und her. Da ist mir relativ Wumpe. Gemini nutze ich dann gerne, wenn ich das in Notizen speichern möchte, die Sachen, weil der kann problemlos auf das Keep oder wie auch immer gerade die Notizen gerade heißen, rein kopieren. Da nutze ich dann das sehr gerne. Oder auch für Google Sheets sogar. Aber ansonsten Claude Code ist einfach mein Tool der Wahl. Das ist. Und man kann halt auch nicht, das ist ja auch das Gleiche, warum ich nur Google Analytics kann und nicht noch Matomo und tausend andere. Du kannst nur in einem Tool gut sein und Claude Code hat so viele gute Sachen, die einfach versteckt sind hinter irgendwelchen Slash-Befehlen, dass man dann nicht noch Cursor oder sonstiges oder Gemini mal rüberspringt oder so, einfach das eine Tool versteht, was man hat und damit arbeitet dauerhaft.
Ja, gut.
Darum bin ich Claude Code und es ist einfach, die machen immer wieder Überraschungen, das ist immer Wahnsinn. Genau, und jetzt ist, heute ist ja der, wir nehmen auf am 27.01. Gestern gab es noch Claude mit C-L-A-W-D, den Claude-Bot, wo man sich eine gesamte Instanz gebaut hat mit einem System, wo auch Claude Code hintersteht, aber auch viele andere Sachen mit Skills und allem drum und dran, was auf GitHub innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, jetzt auf 50.000 Stars gewachsen ist. Ich schaue mir den aktuellen an. Es war extrem schnell auf allen Kanälen, Magazinen und so. Es ist hochgeschossen. 59.000 Stars hat das bei GitHub, das ist schon echt enorm. Und das ist so ein System, was damit arbeitet. Auch sehr spannend. Jo. Heißt aber übrigens, es heißt auch nicht mehr Claude Bot, also C-L-A-W-D, sondern es heißt seit heute heißt es Mold Bot. Ich schätze, Anthropic hat sich beschwert. Bisher hat sich nur die Website geändert. Der Name auf der Website ist geändert.
Möglicherweise hat das was damit zu tun.
Die haben auch noch nichts dazu gepostet. Wahrscheinlich, wenn das rauskommt, werden die dazu wahrscheinlich was sagen, warum das jetzt nicht mehr Claude Bot mit C-L-A-W-D heißt. Aber ich bin ganz klar im Team Claude, weil das einfach Strategie, also von den Sachen, die sie immer wieder rausbringen, den Features, immer wieder federführend ist, immer ganz vorne mit dabei ist, was einfach funktioniert. Und du bist ja auch bald Team Claude, wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ich bin jetzt hier in vielen Sachen, sagen wir mal, an meine Komfortgrenzen gestoßen von meiner Nutzung von Gemini, gerade wenn es darum geht, irgendwie Code zu schreiben, ohne eine Zeile Code selbst zu schreiben und trotzdem irgendwie ein Projekt, was irgendwie was mit Daten und so zu tun hat, zu bauen. Und das werde ich jetzt mal beim nächsten Ansatz, werde ich das einfach mal mit Claudius Codus ausprobieren. Denke, das wird dann auch maximal besser.
Bin gespannt.
Ja, ich auch. Ich werde berichten. Das nächste Ding, was ich hier als Link reingetan habe, also manchmal braucht man ja einfach nur mal jemanden, der einem auf das Offensichtliche nochmal hinweist, warum der Fisch tatsächlich stinkt. Ich hatte mit MCP ja immer so meine Berührungsschwierigkeiten. Ja, so. Wenn es darum geht, wirklich zu kontrollieren, welche Daten fließen da jetzt überhaupt, ne? So, wenn ich jetzt so. Und ich glaube, in diesem Beitrag, den wir hier verlinkt haben von Phil Schmidt, das Ding heißt MCP Best Practices, beziehungsweise MCP is not the problem, it's your server, Best Practices for Building MCP Servers, geht es darum, dass die meisten MCP-Server tatsächlich nichts anderes sind als ein dummer Proxy oder ein Wrapper für eine API. Das heißt also, das, was da implementiert ist nachher im Server, spiegelt im Prinzip die API wieder. Natürlich muss das, was der MCP-Server mir an Funktionen anbietet, über die API lösbar sein. Aber API-Funktionen 1:1 in den MCP-Server einzubauen, ist eigentlich nicht richtig. Weil der Konsument.
Kommt drauf an, wie gut die API war.
Wollte ich auch gerade sagen. Also es gibt natürlich APIs, die sind sehr schlau und durchdacht. Und da kann ich im Prinzip alles, was ich wirklich brauche aus der Praxis, kann ich dann mit einem einzelnen Call vielleicht auch bekommen. Und das Ganze ist relativ sparsam. So sind aber viele APIs nicht gebaut. Viele APIs sind so gebaut, dass, um eine Frage zu beantworten, im Prinzip mehrere Schritte notwendig sind. Und das ist für einen Developer.
Ja, und ganz viel Daten zurückkommen. Und also auch fürs Kotix-Fans kommen halt enorm viel Daten zurück. Es kommt dann, wo dann ein Cloud-Code sagt, nee, das ist mir zu viel. Nehme ich nicht.
So, und wann immer ich so MCP-Servern gerade jetzt im Bereich von irgendwie Webanalyse irgendwie auf die Finger geschaut habe, wenn ich eine Frage stelle, dann muss ich das Ding erstmal über eine Schnittstelle erstmal eine Riesenliste holen, um zu wissen, wie die Felder heißen, die die brauchen, um die nächste Abfrage machen zu können und so weiter. Und das ist einfach, diese ganze Overhead ist einfach Müll. Und das liegt natürlich nicht am MCP-Server, sondern das liegt daran, wie der MCP-Server teilweise dann eben integriert ist. Und wenn MCP-Server mehr so gedacht wäre, wie die Anwendungsfälle sind, ne? Also welche Fragen werden nachher im Chatfenster gestellt, die mit MCP-Server-Hilfe beantwortet werden müssen, Server wahrscheinlich anders aussehen und wären keine dummen Proxys, sondern schlaue Proxys. Und dann wäre das auch viel besser. So, und ich selber habe mich dessen auch schuldig gemacht. Ich habe also für ein oder zwei Dinge, die ich so nutzen wollte, habe ich mir einen MCP-Server gebaut und habe einfach 1:1 die API-Funktionen durchgereicht und hätte auch da schon, sagen wir mal, viel tokensparsamer und bewusster das Ganze umsetzen können. Und das ist eigentlich alles klar, aber erst nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, ist mir irgendwie so ein bisschen der Nebel vor den Augen verschwunden. Ja.
Aber möglichst sprechen. Ich habe da drei Sachen zu, die ich dazu erzählen kann. Erstmal ein Beispiel. Ein gutes ist zum Beispiel Context7, das wir bestimmt auch bald nutzen. Die haben einen MCP-Server, der hat alle Dokumentationen, die so frei verfügbar sind zum Programmieren, in einem MCP drin. Die haben zwei Tools, nur einmal den Namen finden für die Dokumentation und dann Dokumentation abrufen. Super praktisch. So, da weiß der, wer auch immer, welche AI das gerade abfragt, weiß genau, wie sie dran kommt. Das zum einen. Und dann war es immer, und das ist das Problem, dass so viel dann teilweise so zurückgeliefert wird, dass er seitenweise geliefert wird und das macht dann das Kontextfenster so schnell voll und so. Da ein Beispiel zu Cloud Code, das haben die vor kurzem erst geändert. Die haben jetzt wieder Explore Agents, die laufen jetzt im Hintergrund und die machen das Hauptkontextfenster nicht mehr voll, sondern die haben ihren eigenen Kontext und liefern nur die Endergebnisse zurück. Und dadurch wird es halt schön sauber, gerade weil es diese Probleme mit den vielen
genau.
Daten gab.
Ja, also wenn man das genauso, ne, in einem eigenen Kontext zum Beispiel, in einem isolierten Kontext alles noch lösen kann, dann sagen wir mal, macht es den Gesamtinformationsfluss nicht so kaputt, ja, ist aber auch nur ein Pflaster.
Ja.
Ja, du hast immer noch einen Kontext, der erstmal irgendwie gefüllt werden muss und das ist nicht infrastruktursparsam gedacht, sagen wir es mal so.
Ja. So. Ja, und noch als drittes, wenn es wirklich nur die REST-API abbildet, da hat Claude mir gestern gesagt, als ich sagte, hier gibt es eigentlich ein Plugin für Raindrop oder irgendeinen MCP für Raindrop, wo ich meine Bookmarks drin habe, dann sagt er, nee, aber ich kann einfach direkt die API abfragen. Ich kann auch Curl. Also der braucht für deinen eigenen API-Call braucht der halt auch keinen extra MCP mehr. Kann er
nee,
selber.
Das sollte sowieso, sagen wir mal, auch wenn das klar ist, sagen wir es jetzt hier nochmal, Captain Obvious lässt grüßen, ja, so hier, wenn ich was baue und ich brauche einen MCP-Server, um das zu bauen, um zu gucken, ob das funktioniert oder nicht, ne? So komme ich nicht umhin, mir nachher einfach, ich muss ihn ja nicht selber schreiben, aber an der Stelle, wo ich im Moment den MCP-Server brauche, mir Code zu schreiben, der die API selber abfragt und das dann eben vielleicht auch dementsprechend schlauer macht und sich nur noch das richtige Ergebnis holt und so weiter und so fort, ohne jetzt diesen ganzen Mist immer mit hin und her schleppen zu müssen. Also sagen wir mal, für ein Proof of Concept MCP-Server klasse, ja, und für, also MCP-Server, die mir tatsächlich, was weiß ich, immer eine aktuelle Version von der Doku liefern oder sonst was, also die gar nichts mit typischen Schnittstellen zu tun haben, die jetzt irgendwas mit einer täglichen Nutzung, mit Datenfluss oder sonst was zu tun haben, die haben natürlich auch vollkommen ihre Daseinsberechtigung, aber um, also Google Analytics zum Beispiel mit dem MCP-Server anzuflanschen, ist vielleicht toll, wenn ich offene Fragen in einem Chatfenster stellen will und sonst nichts und ich will ja sagen, gib mir mal die 5 Quick-Wins auf Basis der Daten von letzter Woche Donnerstag. Ja, ob das so sinnvoll ist oder nicht, sei mal da hergestellt. Aber da kannst du, da hast du keinen konkreten Anwendungsfall, da kannst du nicht sagen, naja, ich brauche jetzt diese und diese Daten und die hole ich mir jetzt einmal per API und dann brauche ich einen MCP-Server nicht mehr. Ne? So. Aber ich habe das Gefühl, dass der MCP-Server ganz oft auch da eingesetzt wird, wo ich genau weiß, der macht eigentlich immer das Gleiche. Der soll eigentlich immer die gleichen Daten holen und ich hoffe, das tut der. Ja? So. Und an der Stelle ist es viel einfacher zu sagen, okay, dann lasse ich mir von Claude Code oder wem auch immer jetzt die Anbindung an der Stelle einfach in Code gießen, damit ich weiß, dass die Daten, die ich haben will, tatsächlich immer zurückkommen. Und dann brauche ich den MCP-Server dazwischen nicht mehr.
Ja, also ich nutze dafür auch, also ich, wenn ich selber was mache, mache ich meistens Command-Line-Tools, die ich per Command-Line aufrufen kann. Und dann erkläre ich Claude in einem Skill, wie er die benutzen kann. Dann können nämlich Claude und ich die benutzen, zum Beispiel Abfrage der Dimension für Properties oder so. Und dann kriegt Claude halt sein JSON und ich meine Tabellen. So mache ich das, weil Claude halt das genauso ab. Kann jetzt Claude Code, also nicht in der Oberfläche wahrscheinlich, der normalen nicht, aber Claude Code kann das halt problemlos beim Entwickeln.
Sehr schön.
So.
Damit kommen wir doch mal in die Produkte rein, so langsam aber sicher. Das erste wäre Clarity. Bei Clarity gibt es nämlich jetzt auch einen Bot Activity Report, also einen AI Bot Activity Report eigentlich, um genau zu sein. Ich weiß nicht, warum da kein AI vorsteht. Und der sagt dir eben tatsächlich, welche KI-Bots kommen da auf die Seite und eine Sache, über die wir schon ein, zweimal geredet haben. Hier ist es aber eben auch nicht so, dass Clarity das einfach so dir diesen Report geben kann, sondern er braucht eine andere Datenquelle. Bedeutet also, du musst zum Beispiel Cloudflare Enterprise haben oder sowas, um diesen Report nutzen zu können. Das ist also jetzt nicht so, das Feature ist zwar als Beta für jedermann verfügbar, aber leider nicht für jedermann nutzbar. Ne? So. Also ich glaube, wenn du wirklich wissen willst, welche AI-Bots da jetzt was auf deiner Website machen oder ob die nur crawlen und ob die anfangen, irgendwelche Dinge dazu bedienen. Wenn die anfangen, irgendwelche Dinge dazu bedienen, wirst du es in Clarity sehen. Ne? So, das ist also der Grund, warum es sinnvoll ist, auch tatsächlich in diesem Tool so einen Report zu haben. Aber nutzt dir nur was, wenn du die Rahmenbedingungen erfüllst. Also bei Cloudflare, ich hatte mich schon gefragt, gefreut, juhu, das geht mit Cloudflare. Dann habe ich mal genau reingeguckt, da musst du aber Cloudflare Enterprise haben. Ne? Das geht mit meinem Cloudflare für Arme, geht das nicht. Und dann habe ich eine lustige Meldung auf LinkedIn gefunden. Clarity Insights kann jetzt auch Slang, also eine Slang-Option anmachen. Und dann kriegst du den Kram in Slang zurück. Ich denke mal bisher erst in Englisch. Ich habe ja mit Clarity Insights mich selber noch nicht so viel auseinandergesetzt. Aber ich denke, diesen Slang-Button würde ich da jetzt nicht finden, selbst wenn ich es sehen würde. Gut.
Warum auch? Okay. Damit wäre die AI-Corner schon durch, ne?
Ja, was heißt warum auch? Ne? Also wenn ich mit, Entschuldigung, mache ich das nochmal eben auf. Wenn ich erwarte, dass eine KI in irgendeiner Art und Weise oder eine generative KI oder ein Chatfenster mir Antworten gibt zu Daten, die in Clarity wohnen, dann geht das im Moment tatsächlich auch nur in Clarity. Das heißt, du musst also mit diesem Clarity Insights Ding irgendwie chatten können, wenn du als Kontext. Deine Daten nutzen willst. Wenn du den Clarity MCP-Server einsetzt, dann kannst du so spannende Fragen stellen, wie viele Sitzungen hatten wir gestern? Ja, so. Das ist total unspannend.
Mir ging es nur um den Button zu finden.
Ja.
Weil der Button schon wieder absurd für mich ist. Das kann die KI auch entweder erkennen, was deine Art ist, oder halt selber vorschlagen.
Ja, ich weiß nicht, ob deine Art aufgrund von, ich denke mal, das sind ja einfach immer alles isolierte Dinger da, ne? Da gibt es keinen riesengroßen Historie, da gibt es keinen großen Kontext, der gefüllt wird mit, je häufiger ich da dieses Insights-Ding verwende, würde ich mir denken. Und dann machst du ihn halt einfach an. Es ist ja auch nur ein Fun-Feature, da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht zerreden. Das ist wahrscheinlich
einfach nicht. Aus den 2000, was so ein Beispiel für diese Fun-Features von damals war. Wahrscheinlich zu Weihnachten der Schnee auf der Website, oder?
Ja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich irgendwie Temperatur auf volle Pulle oder so, ne? Und dann kommt da sowas raus, keine Ahnung, ja? Und prompt noch irgendwie mit einem Schalter angereichert um antworte ja in Slang. Was weiß denn ich?
Mehr ist das nicht.
Vielleicht wird das Ding
nicht,
auch machen, wenn ich sage, antworte bitte in Slang, aber vielleicht ging das vorher nicht.
Jeder. Ja? So, ja, das kannst du mit jedem Ding machen, was.
Ja, so. Das zu Clarity Insights.
Genau. Dann jetzt zu den Fundstücken.
Genau. Obwohl das erste Fundstück auch von LinkedIn stammt, aber wir ja auch die GA4-Ecke in Rente geschickt haben, habe ich gedacht, das linke ich jetzt einfach nochmal an. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dieser ganze Bereich Werbung in Google Analytics 4 benutze ich sehr selten. Ich weiß aber, dass ich letztens da irgendwann reingeklickt habe und total verwirrt war, weil ich da ein paar Reports vermisst hatte. Und der hier als Fundstück verlinkte LinkedIn-Post feiert, dass die jetzt wieder offensichtlich zurück sind. Ich habe noch nicht kontrolliert, ob das wirklich stimmt.
Ja, es ist wahrscheinlich dadurch gekommen, weil beim Deployment aus Versehen eine Zeile auskommentiert wurde und darum war Jan weg auf einem neuen System.
Ja,
haben die
ja, aber
eine neue Version deployed und dann waren die weg. Und dann haben sie gefunden, ah, daran liegt es, jetzt haben sie es wieder drin.
Ja, dann haben die aber offensichtlich ein bisschen aufgebohrt und verbessert, weil es ja nicht die gleichen sind, die vorher da waren. Die sind ja jetzt auch flexibler geworden. Also man hat jetzt wieder einen Assisted Conversions Report und das ist wahrscheinlich auch total hilfreich. Was ist denn hier los? Warte mal, hier passiert irgendwie. Ach, ich muss irgendeine Sendung annehmen. Ja,
was kommt, okay. Was kommt denn Schönes? Hast du einen Mac Mini bestellt für deine LLMs und drauf laufen?
Ne, 5.
Nee, es ist so gerade Trend, dass man sich einen Mac Mini holt dafür.
Ja, ich dachte, die sind auch wegen der Speicherkrise auch nicht mehr zu bezahlen, habe ich gedacht. Keine Ahnung. Ich dachte, wer jetzt noch Hardware kauft, der muss wirklich Geld haben.
Ja.
Na gut,
also. Darum habe ich mir einen Hetzner Server auf der Serverbörse geholt.
Ja. Bitte was? Du hast dir was?
Einen Hetzner-Server auf der Serverbörse geholt. Du kannst die Auswahl, die Modelle, die zurückgegeben werden bei Hetzner, kannst du ja dann wiederholen. Kennst du nicht? Hetzner kennst du.
Ja, Hetzner kenne ich. Aber was hast du ja Hardware gekauft oder was?
Ja, Bare Metal, richtig, richtig Hardware. Nee, damit ich Cloud Code in langen Sessions nutzen kann und nicht von meinem Computer abhängig bin. Laufen jetzt sozusagen, mein Coding läuft jetzt remote im Rechenzentrum.
Mhm.
Da kann ich meinen Rechner ausmachen und Cloud Code läuft weiter.
Ja gut, besser als hättest du den Kram per Post bekommen, den musst du jetzt bei dir zu Hause betreiben.
Ja, das ist ja. Da. Und ein Riesenvorteil ist, gerade ich mache halt ein bisschen was mit Turbo und so, wenn der halt seine Type-Checks hat und so, dann macht er halt alle Prozesse aller Dateien parallel, dann ist meine lokale Maschine sehr überlastet, wenn da plötzlich so viele Prozesse parallel laufen.
Ja.
Das hast du mich zum Nachdenken gebracht. Ob du das auch machst, oder?
Ja, genau. Aber ja, an dem Punkt bin ich ja noch nicht.
Das sind 64 Gigabyte RAM.
Mhm.
Und ich glaube, 8 oder 16 Kerne, keine Ahnung, für, ich glaube, 40 Euro im Monat. Keine Mindestlaufzeit. Also, finde ich gut.
Ja, finde ich erstmal auch gut.
Und dann schön abgesichert. Und nach außen natürlich nicht erreichbar. Es ist kein Hosting-Server oder so, einfach wirklich nur für mich. Firewall komplett dicht, bis auf SSH mit dem Key und so.
Gut, mhm. Gut.
Bringt Spaß. So, also kann man schnell mal was hochschieben und dann laufen lassen.
Kann ich mir vorstellen.
Ja.
So, dann hast du uns noch was in die Shownotes gepackt.
Ja, genau. Da hat nämlich der auf tapweg.com, war schon lange nicht mehr zu Gast hier in unserem Podcast als Beitrag, gibt es 3 Gründe, warum man Experten braucht, um Google Analytics aufzusetzen, weil es gar nicht so einfach ist. Also es ist gar nicht so einfach, wie Google das erzählt. Link ist in den Shownotes, könnt ihr euch durchlesen. Gerne angucken. Da steht das dann. Können wir gleich wieder weiterspringen, Markus.
Okay, springen wir weiter. Springen wir zu einer, also aus meiner Sicht, Last-Minute-Meldung. Du hast ja schon gesagt, 27.01. heute. Ich hatte heute einen E-Tracker-Newsletter bekommen. Und da stand dann drin, dass ich jetzt ein datenschutzfreundliches, serverseitiges Tracking für Google Analytics GA4 mit im Paket habe. Und am Ende des Tages scheint mir der E-Tracker sich auch zum serverseitigen Tagging-System gemausert zu haben. Also jetzt auch mit KPI und dies, das, sonst noch was. Aber unter anderem eben auch jetzt Google Analytics 4 rein serverseitig. Ich denke mal auf Basis der vom E-Tracker erhobenen Daten. Und hier steht auch sowas drin wie gleichzeitig alle Anforderungen DSGVO und TDDG werden erfüllt und das klingt auch wie Google Analytics ohne Einwilligung jetzt. Ich weiß nicht, ob es da auch einen echten Hybrid-Modus gibt oder so, ne? Wie bei E-Tracker auch. Also mit verschiedenem Umfang von Daten, die da erfasst werden. Und also am 1. April hätte ich es nicht geglaubt, aber da es ja jetzt gerade erst Anfang des Jahres ist. Ich hatte keine Zeit, mich weiter damit auseinanderzusetzen. Es gibt einen Link noch irgendwie zur Beschreibung, wie das Ganze irgendwie funktioniert. Ich war ein bisschen baff jetzt. Also das war jetzt so ein Feature, ich hätte dieses Feature nicht erwartet und wenn ich es erwartet hätte, dann schon gar nicht da. Da muss ich ganz ehrlich sein. Und weiß ich jetzt nicht. Man wirft immer so einfach mit Game Changer um sich, ne? So, aber das klingt jetzt erstmal nach einem echten Major Update. auf der einen Seite und so ein bisschen eben der Anerkennung, dass es wahrscheinlich 86% der Leute, die den E-Tracker nutzen, parallel trotzdem immer noch irgendwie GA4 ausspielen und deswegen auch noch nach Consent fragen auf ihrer Website. Und naja.
Also ich finde halt spannend, ich habe auch nur diese Pressemeldung gelesen, da steht Privacy by Default, weil die E-Tracker User- und Session-IDs genutzt werden. Und dadurch können die nicht re-identifiziert werden, die Nutzer.
Ja, kann Google die nicht re-identifizieren? Also, weiß ich nicht.
Da hängt doch noch die Google-Click-ID hinten dran, eventuell.
Ja, eventuell wissen wir nicht, aber wenn hier steht, das ist das, was ich meine. Also, reicht es einfach zu sagen, wir benutzen jetzt hier einfach unsere teilweise synthetischen und nicht auf Cookies basierenden IDs und senden den ganzen Kram dann einfach an Google und vielleicht ist die Laube oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Muss ich mir angucken. Ich finde es auf jeden Fall mega spannend. Und
wir müssen uns die Anleitung angucken, weil ich finde es auch spannend, dass man einfach so den Google Tag Manager Container exportieren kann.
Genau, das steht da auch noch. Genau,
und es läuft alles.
Ja, du nimmst einen kleinseitigen Container.
Inklusive Consent.
Haust ihn rein, alles läuft, inklusive Consent. Ob du Triggergruppen hast oder irgendwelche total kruden Dinger, die im Tag Manager irgendwie verbaut sind, Custom Templates oder so, was kostet die Welt, ist Wumpe, das funktioniert alles. Das ist ein Punkt, den ich nicht glaube. Aber den Einsatz von GA4 in dieser Infrastruktur würde ich mir schon ganz gerne mal anschauen und mal auf die Finger gucken, was geht denn da überhaupt raus und was kommt an in diesen GA4. Da bin ich doch jetzt relativ gespannt. Muss ich mir dann noch.
Hilfe steht nicht viel dazu, habe ich schon jetzt gerade.
Überlegen, so, wie ich mir das angucken kann. So. Dann wieder ein Ding, was ich wieder nicht kapiere. Also
aber eine schöne Idee.
Also Shopify hat sich irgendwie wieder was ausgedacht, um den Leuten irgendwie das Leben schwer zu machen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann gilt für alle Marketing-Pixel jetzt erstmal irgendwie, hier steht zwar nur Data-Sharing, aber es scheint tatsächlich ums Auslösen zu gehen, dass es jetzt einen optimierten Modus gibt, wie Marketing-Pixel ausgespielt werden und Shopify bestimmt jetzt demnächst, ob das wirklich auf einer Seite relevant ist oder nicht und ob man das da ausspielen sollte oder nicht.
Zum Beispiel, wenn keine Signale mehr kommen, dann wird es ausgeschaltet. keine Signale kommen, also, muss ich nicht ausschalten.
Anhand welcher Kriterien ist mir auch total egal, weil ich verstehe es einfach nicht. Warum sollte ein Tag irgendwas anderes sein als Always On? Also der Konsens sollte entscheiden, ob das Tag feuert oder nicht. Und ich sollte, in einem Tag-Manager kann ich selber bestimmen, welches Tag auf welcher Seite ausgespielt wird. Und hier bei so einer Plugin-Lösung, die ich da bei Shopify über irgendeine App installiere, die ist wahrscheinlich entweder auf allen Seiten oder gar nicht. Vielleicht gibt es tatsächlich einen vernünftigen Hintergrund, den ich noch nicht kapiert habe. Aber wenn ich erwarte, dass Sachen, die ich implementiere, dann tatsächlich auf allen Seiten drauf sind, dann sollte das doch eigentlich auch so sein. Also der Hintergrund, warum eine Plattform jetzt entscheiden sollte, ob meine Tags, von denen ich gesagt habe, spiel die bitte aus, wirklich ausgespielt werden oder nicht, der Sinn davon hat sich mir einfach noch entzogen bisher. Aber ich habe auch nur einen Screenshot
Vielleicht in die Kommentare, wer
da
was weiß.
Ich bin ja nicht wirklich ein Shopify-Nutzer. Vielleicht ergibt das ja tatsächlich einen Sinn. Aber ich verstehe es nicht. Und dann, auch wenn es im Moment noch nicht so furchtbar viel zu sehen gibt auf der Seite, die ich euch verlinkt habe, zum TechPiper. Im Moment lädt die sich gerade in Wolf. Das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war es nur eine Ankündigungsseite. Ich habe euch aber auch dazu einen LinkedIn-Post von David Vallejo dazu gepackt, wo er im Prinzip erklärt, worum es geht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sich schon immer irgendwie mal so eine Art serverseitiges Tag-Management-System geschrieben in Lite, wahrscheinlich ohne User-Interface oder wie auch immer, und hatte sich jetzt entschieden, da ein Produkt draus zu machen. Also wird es da wohl unter techpiper.com ein Tag-Management, ein Open-Source-Server-Side-Tag-Management-System geben. Wie spannend die News ist, wird sich erweisen, wenn das Ding tatsächlich da ist, das Produkt.
Mhm. Sieht so aus wie der Google Tag-Manager ein bisschen, wenn man sich die Bilder anguckt.
Genau, also mehr als Bilder gibt es jetzt gerade noch nicht. Fände ich interessant. Je nachdem, wie hürdenreich und kostenreich dann nachher der Betrieb davon ist, ist es ja vielleicht tatsächlich eine Alternative für, ich sag mal, einfache Setups, die über nur Google Tags hinausgehen, aber eben keine großen Anforderungen haben. Ne? Vielleicht wird auch alles andere gleich damit umgesetzt und man hat Transformationen ohne Ende und ein Ökosystem, dem man Custom Code schreiben kann. Oder vielleicht kann man da plötzlich auch einfach mal JavaScript als Custom JavaScript-Tags serverseitig irgendwie ausführen, ohne dafür ein Template schreiben zu müssen. Was weiß ich, also es ist ja nicht alles super geil, was der Server-Side Google Tag Manager einem so bietet. Ich denke, es gibt Potenzial. Kann man sich das Ding mal angucken.
Die Frage ist das jetzt Open Source oder ist es closed? Oder das habe ich nicht ganz verstanden, was das
ist.
Naja,
oben drüber steht The Open Source Server-Side Tag Management System. Ach so. Also würde es wohl Open Source sein.
Achso. Wo stand das?
auf der Landingpage.
Ach, ist so. Ja, okay, ich war auf der Landingpage. Seite.
Entschuldigung, ja, ja. Nee, das ist der Punkt. Ne? So, deswegen habe ich auch zwei Links reingehauen. Der eine versucht so ein bisschen zu erklären, was es ist, und der andere, der sagt dir, dass es bald kommt. Ja, finde ich auch erstmal.
Finde ich gut.
Also, ne? Absichtserklärung.
Ja.
Dann habe ich, also wir haben uns ja irgendwie so ein bisschen abgewöhnt von Cardinal Path irgendwelche Links hier reinzupacken, weil vieles einfach irgendwie offensichtlich dafür generiert ist, um Themen zu belegen.
Ja, aber du hast jetzt die Neujahrsansprache von denen reingepackt?
Aber oder? Ich habe die Neujahrsansprache reingepackt, einfach weil es natürlich, also mehr Meta geht nicht als das, ne? Also hier ist nicht eine Zeile Code drin, aber im Prinzip stimmt's ja, ne? Also sich wenigstens mal vorzunehmen, mal neue Fehler zu machen. Also sind wir an der Stelle, wo wir das, was wir so machen, jetzt vielleicht wirklich nochmal hinterfragen müssen oder nicht? Und ich fand das so einen meditativen Beitrag fast, deswegen habe ich ja, komm, den packen wir hier mal rein. Lest es selber, ja? Den können wir jetzt nur zerreden, wenn wir ihn analysieren. Ihr hört mich lachen, hoffe ich. So. Dann eine Frage, die eigentlich eher an dich ging. Ich habe beim Avinash wieder ganz viele angeblich neue Beiträge in meinem Feedreader gesehen. Habe exemplarisch einen rausgepickt zum Thema Measure Marketing ROI. Aber der kam mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, das ist einfach Republishing. Den hatten wir schon mal. Das ist ja so die Quizfrage eigentlich, wenn das Ding in den Shownotes drin bleibt.
Ja.
Also ich meine, der wäre schon mal da gewesen.
Stimmt, vor mir jetzt im Avinash, stimmt. Heute hier, Avinash hier. Der war, kleinen Moment, ich gucke kurz nach, vor einem Jahr.
Ja, ne? So.
Vor einem Jahr.
Okay, gut. Dann nehmen wir den aus den Shownotes raus.
Glaube ich.
Ja. Aber es kam mir total bekannt vor. So.
Ja.
So, dann nehme ich einen Link raus. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, um welchen Beitrag es geht, ich habe euch ja drei Stichworte genannt, dann müsst ihr das selber rausfinden. Link ist weg. Dann reden wir noch kurz über, was bei Matomo so alles los ist. Passt das?
Nee, das war vom Dezember neu gebracht. Egal. Der hatte so. Okay,
Auf jeden Fall hatten wir ihn schon. Das erste Thema, also ich habe bei Matomo im Blog, auch da haben wir ja schon gesagt, da wird immer unheimlich viel gepublished und so weiter. Das muss man jetzt nicht alles immer hier besprechen. Aber als erstes ging es jetzt nochmal um diese ganzen potenziellen, muss man ja dazu sagen, Privacy-Änderungen in 2026, was da so alles auf uns zukommt. Die Kenil sagt zum Beispiel, statt dieser Liste, wo wir sagen, unter welchen Bedingungen irgendwie welches Webanalyse-Tool vielleicht eben auch hier ohne Zustimmung oder eben auch mit Zustimmung, aber auf jeden Fall datenschutzkonform eingesetzt werden kann, da wird es jetzt ein Self-Assessment-Framework geben. Das heißt also mehr oder weniger die Verantwortung wird auf den jeweiligen Anbieter geschoben. Bedeutet auf der anderen Seite aber vielleicht auch, dass unheimlich viele Leute auf die Kenil zugegangen sind und gesagt haben, nee, ich will aber auch auf eure Liste, das geht doch bei uns auch. Und keine Ahnung, was dahinter steckt, aber so, das ist eine Sache, die sich ändert. So, dann ist ja der digitale Omnibus ist ja einmal durchs Dorf gefahren und hat sich ganz viele tolle Sachen überlegt. Müssen wir jetzt, glaube ich, überhaupt nicht drüber reden, weil nichts davon ist Gesetz, sondern das sind alles Absichtserklärungen. Ähnlich gilt es, glaube ich, soweit ich weiß, auch mit diesen ganzen Änderungen, die jetzt in UK stattfinden sollen, von wegen hier consentfrei, wenn es nur der Statistik dient und so. Ich glaube, das sind auch alles noch irgendwelche Absichtserklärungen. Und selbst wenn sich auf der Insel was ändert und nur auf der Insel, wird uns das hier erstmal nicht großartig betreffen. Oder sehe ich das falsch? Habe ich mir das zu einfach gemacht?
Keine Ahnung. Kommt, wenn es kommt.
Ja. Ne, so. Aber da das alles Dinge sind, die sowieso noch nicht stattfinden, sind das alles Absichtserklärungen. Aber da nochmal so einen Überblick zu haben, was kommt denn da möglicherweise auf uns zu, hatte jetzt zumindest mal einen Mehrwert, habe ich mir gedacht. Ja. Nächstes Ding, wo ich gedacht habe, könnte man drüber reden, ist zwar auch wieder nur ein Plugin, aber keins, was ich verkaufen will, weil es kostet nichts. es gibt eine Teams-Integration für Matomo. Das konnte ich jetzt nicht testen, weil ich schon überhaupt nicht mit Teams arbeite, da geht schon los. Aber wenn es tatsächlich dabei hilft, irgendwie den Analysten als Man in the Middle auszuschalten, bloß weil er immer so Fragen beantworten muss, wie hatten wir gestern auch genug Besucher oder nicht, dann könnte ich mir das tatsächlich hilfreich vorstellen. Ich weiß nicht, wie praxisgerecht das nachher ist, aber so auf vom Papier her klingt eine Integration der Daten, die in Matomo wohnen, und Teams, wo Menschen arbeiten, die Fragen zu diesen Daten haben, erstmal nicht verkehrt.
Im Prinzip hast du recht. Ich habe da ein bisschen tiefer reingeschaut, weil ich es interessant fand. Mhm. Du kannst da Reports hinschicken in einen Kanal.
Du kannst bitte was? Du kannst da Reports hinschicken.
Mhm.
Also was? Nicht, du kannst dir Reports holen?
Nee, ist nicht. Also auch auf den Bildern, auf den Screenshots ist es nicht vorgesehen, dass man sich da welche holt bisher irgendwie.
Okay, dann ist es vielleicht doch nicht so hilfreich. Keine Ahnung.
Also, wir sehen. Also die sagen halt, es ist seamless, nahtlos, Automate Delivery und Setup Custom Alerts und Receive Notification in Microsoft Teams. Also ist es als Empfänger sozusagen nur.
Ja.
Ist nicht ganz klar. Aber ja, okay, gibt es. Gut, weiter geht's.
Ja. Und dann einfach nur, damit ihr seht, mit was ich mich in meinem Feedreader immer so rumschlage, habe ich mal zwei Links reingepackt, die von, hör mal Joe, wenn du wirklich ein Mensch bist, dann tut mir das jetzt sehr leid, was ich hier gerade sage. Ne? Aber der Autor ist angeblich ein Joe Maurer. Aber was da irgendwie in diesen Blog reingerotzt wird an offensichtlich meines Erachtens irgendwie KI-generiertem Müll, ist echt noch kaum auszuhalten. Das sind noch zwei Sachen, die sind auch noch mehr oder weniger unter verschiedenen Ansätzen immer das Gleiche versucht. Der erste Link, den finde ich noch am schlimmsten, weil unter dem ersten Link steht auch noch Comparing the Top Data Analytics Platform of 2026. Und da drin geht es dann also überhaupt nicht um einen Vergleich. Und die Produkte, die da besprochen werden, sind Matomo, Amplitude, okay, die können wir vielleicht noch vergleichen. Dann Microsoft Power BI, Tableau und Alteryx. Geht's denn noch? Das ist ja kein Vergleich von vergleichbaren Plattformen. Außerdem wird ja nichts verglichen. Ja? Also das ist einfach, sorry, dass ich das so sage, das Internet wird nicht besser von diesem Mist. Und auch wenn der KIs nachher mit diesem Mist füttert, werden die Antworten nicht besser. Ich weiß nicht, was das soll. Will man unbedingt für irgendwas ranken? Und wenn man dann rankt, schämt man sich dann nicht für den Content, den man da generiert hat? Das geht mir irgendwie nicht auf.
Ja.
Also steht viel Scheiße im Matomo-Blog. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen.
So. Okay, weiter geht's.
So, durch sind wir. Tipp des Monats haben wir keinen, oder? Doch, holt euch Cloud Code, wenn ihr noch nicht habt, wahrscheinlich oder so. Wie auch immer, also kein Tipp des Monats. Ding des Monats, wie gesagt.
Nee. Also wenn ein Tipp, dann aber nicht Cloud Code holen, sondern bleibt bei einem System, wenn ihr mit einem arbeitet. Also weil Cloud Code ist ein anderes System als aber nur ein Chatbot.
Ja.
Versteht die Systeme, die ihr benutzt. Also. Und lernt trotzdem programmieren. Das hilft trotzdem zu verstehen, was der da macht. Der macht nämlich sehr viel Quatsch. Der denkt sich mal so Sachen aus, die können nicht funktionieren. Und dann mache ich nämlich einen Clear und sage hier, so, jetzt geht's nochmal los, aber in die Richtung.
Ja. Also für mich ist das der größte Vorteil einfach, dass ich im Moment diesen Riesenbruch habe zwischen Sachen, die ich mit einem schlauen Gemini im Browser plane und Sachen, die ich in Visual Studio nachher auch mit einem anderen Gemini umsetze. Aber das ist irgendwie, das ist alles noch nicht sauber. Ich brauche das jetzt auch. So,
ja.
Dann noch kurz die Termine. Über den OMT Summit in Düsseldorf hatten wir schon geredet. Hier im Vorfeld dieser Aufnahme hat sich herausgestellt, dass du gedacht hast, der OMT findet jetzt immer in Düsseldorf statt. Wenn du, lieber Hörer, das auch gedacht hast, das ist ein Missverständnis. Der OMT Summit ist ein ganz andere Veranstaltung als der OMT.
Okay.
So. Das ist auch viel größer und so und viel mehr Vorträge und überhaupt.
Der Summit ist größer.
Der Summit ist größer, genau.
Achso, okay.
Also geplant sind 2.500 Leute. Ob der Laden voll wird, weiß ich nicht, aber die kriegst du auf dem OMT nicht.
Ja?
Es gibt über 140 Vorträge, wenn alle stattfinden. Das ist dann ein ganz anderes Volumen. Okay.
Man kann auch die Räume vergrößern machen, aber auch nicht so viele Vorträge, aber ja. Anderes Thema.
Anderes Thema. Ja, so. Das ist, muss der Masterclass ist nachher an 500 Leute verkaufen, das ist schwierig. So. Der 23.04. SEA Camp Jena, wir hatten schon darüber geredet, ich habe nur den Link nochmal mit reingetan. Daher werde ich es dann mal mit dem Thema Clarity versuchen. Und dann habe ich mich breitquatschen lassen, ich hier, der nachweisliche Laie im Bereich.
Du stehst doch ganz oben
AI-Nutzung.
Bei den
ja, wahrscheinlich wenn mein Nachname. Achso, bei Jena. Da war ich der Erste, der eingereicht hat. Das ist einfach, wer zuerst einreicht, steht auch oben. Das ist die Reihenfolge der Einreichungen. Es
sind noch nur 506 bisher.
Ja, da wird noch mehr kommen. Das Ding ist, die Karten sind alle, die Karten sind jetzt alle weg.
Ich war auch schon öfter da, Markus. Ich kenne das ja da.
Ihr kriegt keine Karte mehr, die sind jetzt weg. Und,
hast du schon dein Hotelzimmer?
Ja, habe ich. Und dann, wie gesagt, ich als bekennender KI-Laie habe mich jetzt noch breit quatschen lassen, auf einer KI-Konferenz tatsächlich mal, und zwar der AI-Can am Vortag der Campix, einen Vortrag zu halten. Da freue ich mich sehr drauf. Da wird aber jetzt erstmal noch nicht viel drüber geredet. Das sind die Termine, die ich reingetragen habe, weil das Konferenzen sind, auf denen ich weiß, dass ich da sein werde, weil ich da einen Slot habe. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch...
Wie heißt denn die Software aus Jena?
Die Software aus Jena?
Die
Software, die was macht? Aus welchem Bereich?
Ist das nicht ein Shop-System gewesen oder so, von da kam?
Du meinst...
Wie heißt denn?
Intershop oder sowas?
Ja.
Gibt's das noch? Keine Ahnung.
Weil ich meine, die haben doch ihre Büros da in der Nähe und ich glaube, in dem Turm drin können wir auch wohnen. Also es ist ja auch ein Hotel in der Nähe.
Ja.
Das war nur ein sehr interessantes Hotel. So, da hast du mit runde Wände und so. Ja, das ist nur nutzloses Nebenwissen. So.
Ja, okay. Nein, also ich habe ein Zimmer, aber es ist im Konferenzhotel, weil es praktisch ist. So. Dann spannen wir ab. Also ich hoffe, es hat euch einigermaßen Freude gemacht, uns zuzuhören. Ich gucke jetzt gerade noch mal ganz am Ende mal auf die Aufnahme. Irgendwie kommen wir mal auf die gleiche Zeit ungefähr. Keine Ahnung, wie wir es machen. Auf die Uhr habe ich zwischendurch nicht einmal geguckt. Gebt uns bitte Feedback, ganz besonders halt zu dem Punkt, wo wir explizit nochmal darum gebeten haben. Habt ihr Gestaltungsvorschläge für unsere AI-Corner oder positives oder negatives Feedback, dann lasst es uns bitte wissen, weil wir sind vom Feeling her haben wir ein gutes Gefühl. Aber das muss ja eigentlich von außen nicht stimmen. Das heißt also, sagt uns da bitte was. Und wenn da sonst irgendwas aufgefallen ist oder ihr Wünsche habt für ein Ding des Monats, okay, ja, Tech Gateway haben wir jetzt ein paar Mal vor uns hergeschoben, war ein schlechtes Beispiel, aber wir werden es machen. Das heißt, habt ihr einen guten Vorschlag und wir wollen da wirklich drüber reden, wenn wir es tun. Seid bitte kommunikativ. So, das als guter Vorsatz fürs neue Jahr. Bleibt gesund. Mehr habe ich nicht.
Haut rein. Bis dann.